Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Finanztalk bei Trading-Treff, deiner Community für verschiedenste Aktien, für Indizes und für Inspirationen bei der Geldanlage letzten Endes. Und da haben wir heute zu Gast jemanden, der als Autor schon lange uns begleitet, der quasi die Community mitbereichert, den Lars Hartwig. Er ist Dividendeninvestor, er lebt seit 5 Jahren schon von diesen Dividenden. Also das, was viele vielleicht als Ziel haben, das hat er schon erreicht mit zarten 50 Jahren, das darf ich auch optisch sagen, denn wir hören ja heute nur seine Stimme und haben nicht das Bild vor Augen. Über seine Akademie Passiver Geldfluss gibt er seine Erfahrung entsprechend weiter und wir kennen uns nun auch schon einige Jahre, denn die Blogger-Szene ist nicht gerade groß in Deutschland und Lars hatte schon vor der Corona-Zeit hier in Berlin einen Börsenstammtisch ins Leben gerufen, da war ich öfters mal zu Gast, konnte dort den Austausch mit ihm pflegen und ihn natürlich auch auf diversen Finanzveranstaltungen immer wieder einmal sprechen. Doch bevor ich hier den ganzen Podcast durchspreche, lasse ich ihn erst mal zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Lars.
Ja, hallo Andreas.
Schön, dass du hier zu Gast bist bei Trading-Treff im Finanztalk und wir würden sehr, sehr gerne einmal ein paar persönliche Dinge erst einmal von dir erfahren, bevor wir in das Dividendenthema absteigen. Also du selber beschäftigst dich ja nun schon seit dem Jahr 2005, hattest du gesagt, mit der Börse. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
Ja, die Vorgeschichte dazu ist weniger erfolgreich, muss man sagen, weil es gab mal früher tatsächlich eine Zeit, in der ich mit Geld ja gar nicht umgehen konnte oder schlecht umgegangen bin und hatte also praktisch Schulden, hatte mein Konto überzogen und hatte irgendwie auch gar keine Aussicht und auch keine richtige Idee mit Investieren. Das lag mir alles völlig fern. Und dann gab es halt irgendwann mal die Situation, dass ich einfach auch kein Geld mehr von der Bank bekommen habe, weil einfach alle Kanäle sozusagen ausgereizt waren. Und das hatte mich so erstmal zum Umdenken gebracht, dass ich überhaupt mal meine Finanzen erstmal in Ordnung bringen musste. Das heißt, ich habe erstmal geschaut, wo kann ich unnötige Ausgaben cutten, wo kann ich die beiseite legen. Und dann habe ich angefangen zu sparen. Also ganz herkömmlich, ja, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich lege mir halt was weg pro Monat und so weiter. So, und da kam ich dann sozusagen aus meinem Minus raus, aus meinem Miesen. Und zur Börse, das ist ganz spannend, vielleicht bin ich gekommen durch ein Online-Spiel, muss man sagen. Ja, und zwar gab es im Jahre 2004, 2005 war es, es bestand leider nur so ungefähr ein Jahr, es war nicht so lange. Da gab es ein Spiel, da konnte man, oder eine Wettbörse kann man sagen, da konnte man auf Sport wetten oder auf Wetter wetten. Ich war ja damals auch beim Wetterdienst, konnte man tatsächlich Wetten abschließen oder auch eben auf den DAX und Dow Jones. Ja, und das kann man sich so vorstellen, dass man dafür sozusagen für das Eintreffen eben Scheine kaufen konnte. Ja, also dafür oder dagegen, also sehr nah auch an der Börse heutzutage. Und da bin ich einfach dann verstärkt zur Börse auch gekommen. Ja, ich hatte da im Vorfeld zwar auch mal einige Fonds, sowas, so Aktienfonds und gemischte Fonds und so weiter, aber das kann man ja nicht wirklich sagen, dass ich dann an der Börse aktiv war. Aber das war dann eben 2004, 2005 und dann bin ich relativ schnell über diese DAX und Dow Jones Wetten dann eben tatsächlich auch zur echten Börse gekommen, wo es also auch ein bisschen größere Gelder geht und hatte dann auch angefangen mit den ja noch kleinen Ersparnissen, die ich bis dahin zusammen hatte, dann auch an der Börse zu investieren.
Also quasi aus der Not heraus etwas sparen zu wollen und dann auch so ein Stück weit die Vision vor Augen, mehr aus dem wenigen Geld, was man gespart hat, machen zu wollen.
Genau, so kann man das sagen, weil ich wollte ursprünglich natürlich erstmal vermeiden, dass ich wieder in so eine missliche Situation hineingerate. Das war mein erstes Ziel, aber dann habe ich halt gemerkt, dass sich Geld anhäufte allmählich und dann wollte ich natürlich auch gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten und wie kann man denn aus dem Geld dann eben noch mehr Geld machen, beziehungsweise sein Geld eben auch für sich arbeiten lassen. Ja, und aber da gab es halt auch, man darf sich das nicht so vorstellen wie heute. Wenn man heute ins Netz geht, ja, findet man ganz viel Angebot halt, wie man auch die Börse nutzen kann, wie man Aktien nutzen kann, was es so alles gibt. Das war damals noch sehr in den Anfängen. Da gab es hauptsächlich Banken, die halt irgendwelche Tipps gegeben haben oder also man musste auch fast immer noch zur Bank gehen, um da sozusagen auch Aktien zu kaufen. Das ging gerade erst los, dass man dann auch anfing, auch online Aktien zu kaufen. Ja, das war noch sehr in den Kinderschuhen zu der Zeit. Und das war also noch praktisch, dass man da wirklich sozusagen Learning by Doing machen musste. Also man musste wirklich sozusagen reingehen und dann auch anfangen, einfach zu versuchen.
Ja, das stimmt natürlich. Und das ehrt dich dann sehr, dass du quasi ein Stück weit dein Wissen auch immer weitergegeben hast. Dein Blog passivergeldfluss.de, der ist ja seit 2011 schon im Netz und erfreut sich einer hohen Beliebtheit. Also du hast dir da eine Community aufgebaut, die eben auch dann bei Börsenstammtischen sich trifft, wo ich natürlich dann auch ab und zu mal war. Was war denn deine Intention letzten Endes, dein Wissen preiszugeben?
Als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es voranging, ja, das war auch kein geradliniger Weg, sondern es kam ja mal eben schnell die Finanzkrise dazwischen und das war natürlich nicht schön. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich halt im Laufe der Zeit dann doch auch nach der Finanzkrise halt vorangekommen bin. Und man war damals noch mehr als heute quasi ein Exot, wenn man irgendwie an der Börse aktiv war, wenn man Aktien gekauft hat. Weil eben, wie gesagt, das Wissen nicht so verbreitet war und die meisten Menschen dachten immer, das wäre halt irgendwas weniger Gutes oder Teufelszeug, das darf man nicht vergessen. Es ist ja auch noch der neue Markt, war gar nicht so lange her, da haben viele Menschen eben auch Geld verloren mit Aktien. Und deswegen war man da halt schon auch in gewissermaßen ein Exot. Und ich habe dann angefangen, einfach, ich hatte schon so eine alte Webseite, sage ich mal, also alt in der Zeit, es war noch nicht viel alt, aber sie war sozusagen mit einfachem HTML hochgezogen, hatte ich damals so um 2000, 2001, 2 hatte ich mir mal so eine Webseite für mich erstellt. Und auf dieser Webseite habe ich dann mal angefangen, auch ja so einfach so ein paar Chartanalysen, also ganz einfach nur, hier ist ein Trend und also jetzt gar nichts Kompliziertes. Und ich habe festgestellt, dass das die Leute interessiert. Also ich habe gemerkt, da kommen Besucher drauf. Und das hat mich dazu bewogen, dann tatsächlich auch also praktisch separate Webseiten oder neue Webseiten, auch einen neuen Blog dann eben ins Leben zu rufen und dann auch auch darüber zu berichten, weil ich eben merkte, dass ich da längst nicht im Mainstream war sozusagen. Und mein Blog, es gab ja der passivergeldfluss.de, hat es schon genannt. Es gab noch einen anderen, das war finanziell umdenken. Also das waren sozusagen die beiden, also die gehörten praktisch zu den vielleicht 10, 12 Blogs, die es damals überhaupt im deutschsprachigen Raum gab, die einigermaßen auffindbar waren. Ja, und das hatte mich damals eben dazu bewogen.
Das Ganze kostet natürlich auch enorm viel Zeit. Also das hast du neben einer normalen Tätigkeit als Angestellter alles dir aufgebaut dann, oder?
Ganz genau. Das war dann natürlich so, dass, also mittlerweile sind es ja irgendwie 800 Artikel oder 900. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber es ist natürlich so, dass ich am Anfang sehr viel dann auch veröffentlicht habe und eben die Seiten aufgebaut habe, auch in Eigenregie. Und das hatte ich dann tatsächlich auch neben der Arbeit gemacht, also praktisch am Abend, am Wochenenden oder auch teilweise im Urlaub. Ja, wenn ich Urlaub hatte, habe ich nicht gedacht, okay, wo fahre ich hin? Das habe ich vielleicht auch gemacht, aber nur im kleinen Rahmen, sondern hatte mir gedacht, okay, in der ersten Woche mache ich dann erstmal Webseitenpflege oder greife diese Themen an. Und das ist natürlich schon eine gewisse Doppelbelastung. Und da war mir auch schon zu dem Zeitpunkt war mir klar, das kann ich jetzt natürlich auch nicht endlos so weiterführen. Das ist so eine Zeit, die mal jetzt eben so ist, dass ich halt sozusagen so zwei Jobs habe, ja, ein Fulltime-Job praktisch, der noch meinen Unterhalt finanzierte, aber dann eben auch schon nebenbei sozusagen ein Nebengewerbe aufgebaut hat.
Wann hast du denn für dich quasi diesen Schalter im Kopf umgelegt, wo du sagtest, diesen Job, der meinen Lebensunterhalt finanziert, den brauche ich gar nicht mehr, weil alle anderen Dinge und Projekte mein Leben auch finanzieren können?
Ja, das hatte ich zwar schon dann irgendwann, das war doch schon so im Bereich der Finanzkrise oder davor, hatte ich das mir schon als Ziel gesetzt, aber es war noch sehr weit weg, ja, also vom Gedankengut her. Und das konnte ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen eigentlich, wann das sein könnte und wie das passieren könnte. Und dann, als ich merkte, dass ich halt zusätzlich noch mit diesen Online-Seiten oder Online-Aktivitäten, will ich es mal allgemeiner sagen, dass ich da halt auch noch zusätzliches Geld verdienen konnte, das war nochmal ein Turbo auch auf dem Weg zur, ich sag mal, finanziellen Unabhängigkeit, weil jetzt plötzlich drei Einkunftsquellen da waren. Einmal mein Hauptjob, dann die Nebeneinkünfte aus dem Online-Geschäft und natürlich die allmählich anwachsenden Dividenden aus den Aktieninvestments.
Also von Dividenden leben, das ist ja letzten Endes das, womit man dich in Verbindung bringt. Wie stellt man sich denn das allgemein vor? Also die meisten Menschen wissen natürlich, dass es bei Aktieninvestments eine Dividende gibt, sofern das Unternehmen auch einen Gewinn erwirtschaftet und einen Teil dieses Gewinnes auch ausschüttet. Also nicht jede Aktiengesellschaft zahlt eine Dividende. Das muss man für diejenigen, die noch nicht so tief in der Materie stecken, nochmal vorweg sagen. Aber dann gibt es darin doch die meisten Aktien, Dividenden wie bei einer Daimler-Chrysler oder bei einer BMW-Aktie einmal im Jahr. Wie fühlt sich das denn an? Ist das wie eine Art Bonus, die man dann aufs ganze Jahr strecken muss? Oder wie hast du das dir aufgebaut?
Na, diese Einmalzahlung, also dass man einmal pro Jahr die Dividende bekommt, das ist eigentlich ein Phänomen hier in Deutschland oder auch in Europa. Aus meiner Sicht schönsten Dividendenaktien, die es so gibt, die stammen aus den USA und dort ist es Usus, dass man viermal pro Jahr auch eine Dividendenzahlung bekommt. Und einige zahlen sogar monatlich, das ist natürlich noch besser. Aber schon mit viermal pro Jahr kann man natürlich durch eine geschickte Auswahl auch von Aktien oder eben auch Aktien-ETF, weil da ist ja da die zahlen auch in der Regel quartalsweise Dividende aus, kann man sich natürlich die Investments so legen, dass man schon auch monatlich tatsächlich was bekommt und nicht nur einmal im Jahr. Wenn man natürlich jetzt einen Schwerpunkt Deutschland oder Europa hat, dann war es natürlich so, dass man gerade im Frühling und im Frühsommer, wenn dann also die Dividendensaison ist hier im europäischen Raum, hat man da halt besonders viele Einkünfte bekommen.
Das ist natürlich spannend und das ist auch ein Punkt, den viele Anleger nicht wissen, dass es Dividendenaktien gibt, die jetzt jeden Monat ausschütten. Das macht es auch ein Stück weit attraktiver, hier auf die entsprechenden Werte zu setzen, die du ja in deinem Blog auch besprichst und vorstellst. Aber die Frage, die damit einhergeht, ist natürlich auch immer, wie viel Startkapital brauche ich denn hier überhaupt, damit man davon im Entferntesten nur leben kann?
Ja, das war da gab es jetzt auch in den letzten Jahren eine gewisse Änderung. Wir hatten nach der Finanzkrise war es so, dass man dort mit Hochdividendenwerte, also die durchaus auch 6, 7, teilweise 10% ausgezahlt haben, dass man da schon sich tatsächlich ein recht hohes Einkommen auch mit relativ wenig Kapital sozusagen erschaffen konnte. Ja, und als Größenordnung habe ich damals auch immer genannt, wenn man es konservativ macht, dann kann man aus 100.000 Euro, was man investiert, kann man zwischen 200 und 350 Euro pro Monat generieren, netto. Also ist sozusagen schon die Steuer auch abgezogen. Ja, kann man es hochrechnen, das heißt, der Millionär bekommt dann sozusagen zwischen 2.000 und 3.500 Euro pro Monat. Also das ist so ungefähr die Spannweite. Nun ist jetzt in den letzten Jahren Folgendes passiert, dass gerade diese Hochdividendenwerte, dass die halt doch in Mitleidenschaft gezogen wurden aus unterschiedlichen Gründen, dass sie halt teilweise Dividenden auch kürzen mussten, dass sie halt auch von der Kursentwicklung eher underperformed haben. Und dadurch würde ich jetzt diese 350 oder 3.500, je nachdem, wie hoch das Kapital ist, würde ich da etwas niedriger ansetzen und würde sagen, dass wir da insgesamt schon unter 300 Euro eben bei 100.000 eingesetztem Kapital und 3.000 Euro bei 1 Million sind. Also als Obergrenze und natürlich nach unten hin eher bei 200 beziehungsweise 2.000 dann pro Monat.
Nun hat nicht jeder 100.000 oder 1 Million quasi zur Verfügung, zur freien, um in Dividendenaktien gleich zu investieren. Wie könnte man denn anfangen? Also Hauptsache Anfang ist immer meine Devise. Was ist deine?
Ja, Anfang ist immer gut, weil gerade am Aktienmarkt spielt ja halt die Zeit auch eine Rolle. Und es ist so, dass ich heute das auch selbst ein bisschen anders praktiziere, zumindest bei neuen Investments, dass ich tatsächlich mehr auf Qualität und Zukunftssicherheit setze, so will ich es mal ausdrücken. Zukunftssicherheit heißt in dem Sinne, dass ein Geschäftsmodell wirklich auch, wo ich den Eindruck habe, dass es dann auch in der Zukunft auch notwendig, und wird auch erhalten bleiben. Ja, und da ist es dann so, dass die Dividendenrendite im Standardfall eben auch nicht unbedingt so hoch ist. Aber was ich zum Beispiel auch Einsteigern immer wieder sozusagen ans Herz lege, ist, um auch erstmal mit dem Aktienmarkt warm zu werden, dass man sozusagen einen global gestreuten Aktien-ETF nutzt. Ja, durchaus einen ausschüttenden. Da gibt es halt auch Ausschüttende, die ganze Welt sozusagen im Portfolio haben. Und dass man sich damit erstmal, vielleicht auch mit einem Sparplan, ja, Sparpläne fangen ja schon ab 50 Euro oder teilweise noch weniger an. Natürlich kann man da auch einige hundert pro Monat natürlich insgesamt auch erstmal sparen, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Aber damit hat man Folgendes. Man kann natürlich sich erstmal mit den Kursschwankungen anfreunden. Das ist auch ein psychologischer Effekt, gerade bei Einsteigern. Und man kommt schon in den Genuss der ersten Dividenden. Die sind natürlich am Anfang in dem Falle noch sehr klein und reichen vielleicht gerade mal für einen Döner oder für einen Mini-Einkauf. Mhm. Ja, aber sie steigen natürlich, wenn man einen Sparplan laufen hat, wenn man das regelmäßig weiterverfolgt, wenn Aktien steigen ja auch in der Regel langfristig weiter an, dann kann man halt tatsächlich auch sich da, im Laufe der Zeit ein schönes Einkommen aufbauen. Und wer dann noch Interesse hat, auch tiefer sozusagen in Wirtschaft, in Aktien, in Unternehmensbilanzen einzutauchen oder auch in Charttechnik, es gibt ja mehrere Wege auch, dann kann man, das ist mein Vorschlag, dann kann man auch wirklich auf Einzelaktien zurückgreifen und sagen, ich baue mir sozusagen mein eigenes Portfolio aus Einzelaktien zusammen. Aber das würde ich, wer jetzt ganz neu an der Börse ist und jetzt eigentlich auch erstmal nur dabei sein will, würde ich tatsächlich zum Warmwerden so einen globalen Aktien-ETF empfehlen.
Das klingt gut. Das ist jetzt auch die Einnahmenseite letzten Endes für das Vermögen, für den Vermögensaufbau. Da gibt es natürlich in der Bilanz auch immer die Ausgabenseite und es ist auch immer ein sehr, sehr schlauer Rat, dass man seine Ausgaben einschränken sollte. Du hast am Anfang auch gesagt, du musstest das massiv tun, als du gemerkt hast, dass du in eine finanzielle Schieflage geraten bist. Und wenn man das sehr, sehr massiv tut, dann reden wir so ein bisschen vom Frugalismus. Also das ist kein Zwischending zwischen Veganer und Fruktuaner. Was ist denn das genau, dem du dich da verschrieben hast?
Es gibt im Grunde mehrere Definitionen für Frugalismus, aber der gebräuchlichste ist eigentlich, oder das, was ich sozusagen auch gelebt habe und eigentlich bis heute noch lebe und auch einige andere, das ist einfach ein Stück weit unter seinen finanziellen Möglichkeiten zu leben. Mhm. Ja, und zwar gibt es da, es setzt die Grenze zwischen dem Minimalismus. Minimalismus bedeutet, dass man nur wirklich vom Allernötigsten, also nur das Allernötigste an Geld ausgibt. Also, dass man praktisch vielleicht gerade mal was zu essen hat, dass man vielleicht gerade mal eine Wohnung hat, die auch noch nicht mal unbedingt immer besonders warm sein muss. Ja, also das ist so Minimalismus. Und dann ist die obere Grenze eben, dass man jeden Monat sein Geld, was man zur Verfügung hat, komplett ausgibt. Also sozusagen nicht spart. Und alle, die sich dazwischen aufhalten, die sind in irgendeiner Form, agieren sie zumindest frugalistisch. Ich denke mal, die meisten wissen davon gar nichts. Die machen es einfach so, weil sie denken, okay, ein bisschen sparen ist immer gut oder wollen investieren. Aber das ist sozusagen der Bereich des Frugalismus. Und es gibt dann auch natürlich noch ein bisschen tieferen Sinn hinter dem Frugalismus. Und zwar hinterfragt der Frugalismus zum Beispiel auch, ob man den ganzen Konsum sozusagen auch mitmachen muss, ja, und auch zum Beispiel sich Statussymbole unbedingt anschaffen muss. Das sind so Punkte. Ja, viele sagen, also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe schon seit Jahren jetzt kein Auto. Ich lebe in einer Großstadt, ich lebe in Berlin und da komme ich halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fahrrad zum Beispiel wirklich gut vorwärts und tue auch ein bisschen was für den Sport oder für meine Figur sozusagen, dass ich ein bisschen Bewegung habe. Und wenn ich wirklich ein Auto brauche, dann leihe ich mir ein Auto. Also ganz normal. Ja, und das ist so eine Variante, weil ich einfach festgestellt habe, bei mir wird ein Auto tatsächlich einen Großteil der Woche oder des Monats einfach vor der Tür rumstehen und ich würde es gar nicht nutzen. Ja, und dann macht es natürlich keinen Sinn, nur um des Zwecks willen jetzt ein Auto zu haben, dass ich mir dann ein Auto kaufe. Das Gleiche ist natürlich auch, wenn man sagt, okay, wie kleide ich mich? Muss ich jetzt sozusagen wirklich die luxuriösten Markenartikel haben? Oder reicht einfach einigermaßen gute Qualität für einen mittleren Preis zum Beispiel? Ja? Und das sind so Fragen, die sich dann Frugalisten halt auch stellen. Da ist natürlich der eine vielleicht ein bisschen weiter Richtung Minimalismus aufgestellt und der andere vielleicht ein bisschen weiter, sodass man nur wenig an Geld pro Monat spart. Aber das ist sozusagen das, was so ein bisschen dahinter steckt. Und ja, deswegen, ich denke mal, es sind viel mehr Menschen Frugalisten, zumindest im formalen Sinne, als sie es eigentlich wissen.
Ja, stimmt. Also die Frage, die sich damit natürlich immer verbindet, ist, wann ist es angebracht, zu stark zum Minimalismus zu tendieren? Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht als Jugendlicher bei den ersten Dates lieber mit einem Auto vorfährt, um die Hand anzuhalten von einer Dame, als mit dem Fahrrad zum Beispiel. Und das macht es vielleicht dann auch Sinn, schon ein Handy zu besitzen, anstatt in die Telefonzelle zu gehen, wenn es überhaupt noch welche gibt. In welcher Lebensphase kamst du denn auf die Idee, dich dem Frugalismus zu verschreiben?
Das ist übrigens ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist der sogenannte, ich sag mal, der gesellschaftliche oder soziale Druck, ja, wie man es auch nennen mag. Druck insofern, dass man natürlich dann, wenn man nicht mitmacht, also dass man sozusagen ein paar Dinge wirklich auch hat, dass man dann natürlich aus der Gemeinschaft so ein bisschen ausgestoßen ist. Das ist natürlich sehr schwer in jungen Jahren zu verkraften. Im Laufe des Lebens kann es aber sein, den Punkt habe ich jetzt auch mittlerweile erreicht, dass einem tatsächlich solche Dinge auch ein bisschen egal sind. Ja, nun ist nicht so, dass ich hier sozusagen mich in meiner Höhle zurückgezogen habe. Ich habe durchaus auch soziale Kontakte, du hast es ja auch schon angesprochen, mit dem Stammtisch vorhin und natürlich auch darüber hinaus auch noch weitere soziale Kontakte. Aber mir ist tatsächlich in den meisten Fällen nicht wichtig, was andere Leute darüber denken, was ich jetzt für Schuhe anhab oder was ich jetzt für Sachen trage. Natürlich möchte ich jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, ich lebe irgendwo, sag ich mal, wirklich als Minimalist. Das muss natürlich auch nicht sein. Aber mir kommt es zum Beispiel nicht darauf an, dass das wirklich immer Markenartikel sind, ja. Und da lege ich dann halt auch nicht so Wert drauf. Und das ist dann mir relativ egal. Das ist aber eine Phase, wie gesagt, die kann man erst dann, oder die erreicht man in der Regel erst im etwas fortgeschrittenen Alter, wenn man natürlich dann auch so andere Sachen wie Partnerwahl und Familiengründung und so weiter, wenn man die geklärt hat, dann kann es sein, dass solche Dinge erstmal noch eine Rolle spielen. Aber im Laufe der Zeit, also so geht es mir und auch doch einigen anderen auch, die halt in dem Bereich unterwegs sind, dass sie einfach sagen, es ist mir wirklich egal, ja, und das ist mir nicht wichtig. Das ist mir nicht wichtig und dass man da einfach sagt, okay, worauf achte ich? Ich vergleiche mich nicht mit anderen, sondern ich schaue nur, dass ich zum Beispiel selbst besser werde, ja, und wenn es einen gibt, der besser ist als ich, freue ich mich für denjenigen, also und versuche halt zu gucken, okay, hat der vielleicht was, wovon ich lernen kann, was ich vielleicht mit übernehmen kann, aber ich bin zum Beispiel nicht jemand, der dann sagt, okay, der ist jetzt irgendwie weiter oder besser, wie auch immer man das auch definieren möchte, als ich. Und sagt dann, ich muss dann jetzt das auch unbedingt genauso erreichen wie er oder sie, weil man natürlich auch als Mensch unterschiedliche Stärken hat und auch Schwächen und jeder Mensch ist natürlich da auch anders und hat auch eine andere Historie in dem Bereich.
Gibt es denn da ein Ziel in sich als Frugalist? Also man fängt ja an, um Geld zu sparen für die Zukunft letzten Endes oder um Erträge, wie in deinem Fall, durch Dividenden zu erwirtschaften. Aber wenn du als Beispiel mit 1.000 Euro im Monat super leben kannst, hast aber Dividendenerträge von 2.000 Euro im Monat, was machst du dann mit dem Rest? Dann bist du ja schon an diesem Ziel. Also alles, was darüber hinausgeht, wird das dann gespendet oder bist du dann doch dem Konsum verfallen? Letzten Endes?
Na, letztendlich sehe ich Geld auch als, das ist einmal eine Form von Energie, aber auch eine Form zumindest eine Komponente der Freiheit, weil man einfach natürlich mit Geld auch einfach Sachen erreichen kann, die einen ruhig schlafen lassen, ja, so dass die Grundbedürfnisse erstmal sozusagen befriedigt sind. Bei mir ist es so, dass ich überschüssiges Geld gar nicht so sehr in den Konsum stecke, sondern ich investiere weiter. Ja, ich bin halt auf verschiedenen Ebenen tätig, auch zu investieren. Und das mache ich halt mit dem überschüssigen Geld. Und da bleibt es halt zwangsläufig nicht aus, dass es halt irgendwie unterm Strich auch immer mehr wird. Ja, weil wenn man das einigermaßen, sag ich mal, gelernt hat oder wenn man weiß, worauf es ankommt, zu große Fehler vermeidet, dann wächst halt das Gesamtvermögen, was man so insgesamt hat, dann entsprechend auch immer weiter an. Ja, und dann liegt es an einem selbst. Bei mir ist es so, dass ich jetzt, also dass es liegt an einem selbst dann zu entscheiden, wie weit steigere ich jetzt sozusagen meine monatlichen Ausgaben für das, was ich ausgeben möchte eben, ja, mal neutral gesagt. Und bei mir ist es so, dass ich auch, dass die Ausgaben auch etwas angestiegen sind, aber sind noch überschaubar und andere würden sagen, ich lebe sparsam, um das mal so auszudrücken. Aber das ist einfach für mich ist halt, ich habe so einen inneren Frieden mit dem Bereich gefunden jetzt, wo ich jetzt auch gerade bin. Und da fühle ich mich halt sehr wohl auch. Und da ist für mich zum Beispiel Geld eben nicht wichtig, um mir irgendwie Dinge leisten zu können. Also bei mir ist so, ich könnte mir jetzt jederzeit, ich kann morgen oder am Montag könnte ich losgehen und mir einen Porsche kaufen. Ja, oder auch zumindest eine kleine Immobilie kann ich mir auch einfach aus dem Stand kaufen. Ja, es ist schön zu wissen, dass ich es kann, aber ich muss es nicht machen, weil ich jetzt dazu zum Beispiel keinen Antrieb habe. Ja, ich stecke das Geld dann lieber in Investments rein, aber natürlich auch, was du sagtest, das ist auch ein wichtiges Thema übrigens, Spenden, weil gerade für Leute oder gerade auch, also wir leben hier halt schon in einem ziemlich wohlhabenden Land in Deutschland und es gibt ja auch in Deutschland natürlich auch finanziell schwierige Situationen für einige Menschen, aber so richtige Armut, die gibt es halt auch gerade im Ausland, ja, wo man vielleicht auch Kinder erlebt, die jeden Tag froh sind, wenn sie erstmal genug Wasser haben, ja, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Ja, und das sind halt auch immer mal auch gerne Ziele, die ich dann halt angehe und auch mal spende dort in dem Bereich.
Ja, das ehrt dich sehr. Und ja, bei Wasser ist mir vorhin noch eingefallen, wenn du mit deinem Freundeskreis letzten Endes mal eine Kneipentour oder so machst, dann ist es aber nicht so, dass du dir dein Wasser selber mitbringst und sagst, nein, ich bin Vokalist, ihr könnt euch ja hier alles Mögliche bestellen.
Nein. Also im Grunde, wenn ich unterwegs bin, gehe ich da ganz normal mit um. Ja, also dass ich mir ganz normal auch ein Wasser oder ein Bier oder ein Wein oder was es auch mal gibt, dort bestelle, auch was zu essen. Es gab mal eine Zeit, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, da habe ich mal tatsächlich so ein Jahr gehabt, wo ich dann sehr darauf geachtet habe und auch möglichst, ich habe zwar nicht mal Wasser mitgenommen, aber habe dann vielleicht nur ein Getränk genommen statt drei, ja, wie sonst am Abend. Und auf solche Sachen habe ich geachtet, das mache ich heute jetzt nicht. Was ich jetzt aber nicht mache, ist, dass ich jetzt jeden Abend ins Restaurant oder in die Gastronomie gehe. Gut, im Moment ist es ja eh nicht möglich, aber schon auch in der Zeit vor Corona und auch nach Corona sehe ich nicht, dass ich da jeden Abend sozusagen bin. Und dadurch ist natürlich halten sich die Ausgaben dort einfach in Grenzen, weil ich halt nicht jeden Tag auswärts speisen gehe.
Das stimmt natürlich. Da muss man in der aktuellen Zeit natürlich auch schauen, ob es überhaupt noch Sinn macht, bei bestimmten Lebensstilen den fortzusetzen oder ob es überhaupt möglich ist, weil du ja Corona angesprochen hast. Was sich natürlich auch entsprechend gewandelt hat in den letzten Jahren ist, wir haben einen sehr, sehr langen Bullenmarkt. Also es ist durchaus leichter gewesen in den letzten Jahren seit der letzten Krise mit Aktien sein Geld zu verdienen. Und auch in diesem Jahr hat sich ja gezeigt, dass bestimmte Indizes längst das Corona-Tief überwunden haben. Der DAX ist auf den Schlussmetern des Jahres, ist ja noch ins Plus gekommen, knapp über 2% Plus im laufenden Jahr. Der Dow Jones dann schon mit 6% Plus und die Nasdaq, die US-Technologiebörse, hatte über 40% Plus. Also erwartest du, dass diese Rallye letzten Endes auch so weitergeht?
Also ich bin grundsätzlich schon optimistisch, auch für die nächsten Jahre, was Aktien anbetrifft. Und zwar also ein wichtiger Grund ist tatsächlich eher politisch getrieben und zwar ist das praktisch die Maßnahmen der Notenbanken, ja, weil die halt sehr viel Liquidität bereitstellen und dort lässt man sozusagen Krisen gar nicht mehr richtig zu. Ja, das war das letzte Mal, wo man es richtig zugelassen hat, war es praktisch 2000 bis 2003. Da hatten wir einen dreijährigen Bärenmarkt mal. Das war auch der längste mit 1929 bis 1932. Länger als 3 Jahre gab es sonst keinen Bärenmarkt, zumindest bei den großen Indizes, also die so weltweit sind. In Japan gab es auch mal einen längeren, aber jetzt so weltweit betrachtet oder wenn man auf die großen amerikanischen sieht, war 3 Jahre sozusagen immer das Höchste. Und das lässt man heutzutage gar nicht mehr zu. Deswegen kann es zwar so mal auch nochmal einen Crash geben, so wie wir es jetzt auch gesehen haben, aber wir haben auch gesehen, wie schnell der auch wieder zugeschüttet wurde sozusagen. Und der DAX und sozusagen die Old Economy oder Value-Werte, die haben sich halt schwer getan, weil die halt gerade sehr stark auch betroffen waren von den Maßnahmen jetzt zur Eindämmung von dem Coronavirus. Ja, aber die Technologiewerte hatten ja schon, ich glaube, der Nasdaq hat ja schon im Sommer das alte Hoch, oder im Frühsommer sogar schon, das alte Hoch schon erreicht und dann auch anschließend deutlich überschritten mittlerweile. Und daran sieht man, dass halt auch, selbst wenn ein Crash stattfindet, dass er grundsätzlich irgendwie, zumindest ist bei mir so, der an Schrecken verloren hat. Auch wenn es kurzzeitig natürlich sehr tief dann auch ins Minus gehen kann. Ich bin grundsätzlich, um das mal zusammenzufassen, bin ich schon optimistisch auch für die nächsten Jahre. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen kurzfristiger gucken, im Moment ist mir zu viel Positives im Markt eingepreist. Also wir haben jetzt die Notenbankgelder sind ja sozusagen schon jetzt auch bekannt, ja, auch dass die Notenbank der EZB und auch der Federal Reserve in den USA jetzt nochmal sagen, okay, wir legen nochmal nach. Das ist jetzt nichts Neues, das ist bekannt. Es ist sozusagen auch für 2021 eigentlich im Aktienmarkt schon fast ein normales Jahr wieder eingepreist. Also, dass wir fast zur Normalität übergehen können. Nur, wie wir gerade aktuell hier in Europa merken, aber auch in einigen anderen Teilen der Welt sind wir da nicht. Und wenn jetzt irgendetwas mit dem Impfstoff sein sollte zum Beispiel, wenn es also vielleicht nicht so den Effekt hat, den man sich wünscht dabei, ja, oder irgendwas anderes passiert, vielleicht nochmal eine neue Virusvariante auftaucht, das war ja schon mal im Ansatz jetzt vor ein paar Tagen auch in England so. Mhm. Also ich sehe mehr Überraschungspotenzial gerade nach unten, ja, also zumindest jetzt auf Sicht der nächsten Wochen und Monate. Deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn wir jetzt erstmal, selbst wenn wir jetzt im Winter eigentlich statistisch eine gute Jahreszeit haben, würde ich mich nicht wundern, wenn wir jetzt mal auch in eine Korrektur reinlaufen, auch recht bald im neuen Jahr. Hm. Aber nichtsdestotrotz würde das dann wieder bedeuten, dass die Notenbanken ihre Geldschleusen eher weiter aufhalten und das bewirkt halt, dass das Geld in Vermögenswerte fließt. Es ist ja mittlerweile nicht nur der Aktienmarkt, auch Gold profitiert davon, Immobilien haben in den letzten 10 Jahren auch davon profitiert und wie wir jetzt merken, offensichtlich auch Kryptowährungen, die jetzt anfangen, davon zu profitieren. Wir haben ja einen riesen Anstieg gehabt, aber um beim Aktienmarkt zu bleiben, ich denke schon, dass wir insgesamt bullish sind, also dass wir aufwärts tendieren, aber ich würde ein bisschen selektieren. Ich würde tatsächlich die älteren Geschäftsmodelle, die jetzt auch es nicht schaffen, sich auf die Digitalisierung rechtzeitig umzustellen, da sehe ich tatsächlich, dass die vielleicht eher seitwärts laufen oder da Schwierigkeiten haben. Und da werden andere, also die innovativen digitalen Geschäftsmodelle, die werden nach meiner Ansicht auch jetzt in den nächsten Jahren den Ton angeben. Auch wenn eigentlich jetzt statistisch fällig wäre, dass Value sozusagen mal wieder vorne den Ton angibt. Mhm. Aber aufgrund der aktuellen Situation sehe ich das eher so, dass vor allem Tech-Werte weiterhin die Zugpferde sein werden.
Aber die Tech-Werte zahlen eben keine hohen Dividenden. Das ist doch so ein Paradoxon dann für dich.
Genau, das ist auch ein Punkt, gut, dass du nochmal ansprichst, weil ich tatsächlich auch in den letzten 2 Jahren so ein bisschen meine Investmentstrategie ein bisschen umgestellt habe. Ich habe weiterhin auch Dividendenwerte, ich habe weiterhin auch Dividenden-ETFs, aber ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen ins aktivere Management reingegangen. Ich bin jetzt nicht unbedingt im Daytrading unbedingt aktiv, aber ich würde es eher so als Swing- oder Positionstrading bezeichnen. Das heißt, ich gehe dann halt Positionen ein über Tage, Wochen, Monate. Ja, und bin sozusagen, ja, man sagt dazu, der typische Trendfolger. Ja, und wenn ein Trend da ist und ich komme noch rein, man kommt nicht in allen Trends rein, wie wir wissen, manchmal gehen die Trends zu schnell, dann gibt es keine Möglichkeit, da einen vernünftigen Weg reinzufinden. Aber wenn man einen normalen Aufwärtstrend hat, kommt man in der Regel bei Korrekturphasen halt rein. Und da das ist so eine Möglichkeit, die ich jetzt halt auch verstärkt nutze. Und wenn der Trend vorbei ist, gehe ich halt auch wieder raus. Ja, und dadurch habe ich natürlich ein bisschen mehr Fluktuation in meinem Depot, aber eben auch entsprechend immer wieder Gelder, die halt auch dann durch die Gewinnmitnahmen dann entsprechend da sind. Und ob man jetzt sozusagen durch eine Dividende dann ein Einkommen hat oder eben durch Gewinnmitnahmen, das ist letztendlich unterm Strich, ich sag mal, fast egal. Mir gefallen halt grundsätzlich im Moment tatsächlich mehr die Wachstumswerte als die typischen Dividendenwerte. Wobei auch bei Dividendenwerte gibt es weiterhin sehr gute Werte. Man darf nicht vergessen, Microsoft und Apple sind da mittlerweile auch Dividendenwerte. Ja, und nur die zahlen halt jetzt nicht 5%, sondern eben entsprechend, weil sie auch vom Kurs her so hoch sind, dann, ich weiß gar nicht, was die genau jetzt gerade zahlen, vielleicht 1,5 oder teilweise 2%, je nachdem, wie der Kurs auch gerade ist. Aber es sind halt solide Dividendenzahler und noch wichtiger als die Dividendenhöhe finde ich auch das Dividendenwachstum. Und hier, also das praktisch, wie hoch ist die Steigerung pro Jahr? Ja, auch wenn wir auch vom niedrigen Niveau starten. Das kann auch spannend sein. Und hier finde ich zum Beispiel auch wieder einen Konsens dann mit den jüngeren Wachstumswerten, die dann sich im Markt aber schon irgendwann mal etabliert haben und dann eine Dividende zahlen und dann aufgrund ihrer erfolgreichen Tätigkeit und ihren hohen Gewinnen, die sie haben, ja, fällt dir natürlich leicht, dann auch die Dividende Jahr für Jahr zu erhöhen. Was bei einigen typischen Dividendenwerten, die wir so haben, dann jetzt nicht mehr unbedingt der Fall ist, weil das ganze Geschäftsmodell leidet und man eher vielleicht sogar die Sorge haben muss, dass die Dividende auch nicht nur nicht mehr steigt, sondern vielleicht auch gekürzt wird.
Ja, teilweise wird dann eine Dividende erstmal aus der Substanz gezahlt, um letzten Endes die Aktionäre so ein Stück weit noch bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen. Aber es gab auch gerade in diesem Jahr, als der Ölpreis mal zwischenzeitlich unter Null notierte, also da gab es ja Verwerfungen am Terminmarkt entsprechend, gab es danach Ölaktien, die keine Dividende mehr gezahlt haben, obwohl sie dies über Jahrzehnte hinweg getan haben. Wie reagierst du denn auf sowas?
Ja, also ich habe da ganz klar... Das, bei mir ist es ganz, ich sag mal, da bin ich beinhart. Wenn die Dividende gestrichen wird, verkaufe ich die Aktie, wenn ich sie wegen der Dividende gekauft habe. Das muss man natürlich dazu sagen. Weil es gibt auch Untersuchungen, die zeigen nämlich, dass Aktien, wenn die Dividende gekürzt wird oder gestrichen wird, dass sie sich mindestens 2 bis 3 Jahre schwächer entwickeln als der Gesamtmarkt, beziehungsweise als dann vielleicht vergleichbare Werte in derselben Branche. Und da gehe ich dann tatsächlich lieber raus, zahle natürlich auch Gebühren und Steuern, das weiß ich, aber schaue mir das lieber von der Seitenlinie ab und bin jetzt bei der schwachen Performance nicht unbedingt dabei. Und wenn die nach 2, 3, 4 Jahren wieder ansteigen und auch wieder gesundet sind, aus welchen Gründen auch immer, die halt vorher schwächer geworden sind, dann kann ich da durchaus wieder reingehen. Ja, so ist meine Methode. Aber Dividendenkürzung und Streichung, wenn ich mir einen Dividendenwert explizit kaufe, da reagiere ich persönlich sehr empfindlich und da kenne ich auch keine Kompromisse.
Diese Konsequenz, die muss man, glaube ich, auch mitbringen im Finanzbereich, damit man langfristig erfolgreich sein kann, weil ja das Kapital geschützt wird dadurch und frei wird für neue Investments. Also wenn man sich zum Beispiel den DAX in diesem Jahr anschaut, da gab es ja den Wirecard-Skandal und die Aktie notierte jetzt hier im Dezember 2020 um die 30 Cent. Also wer über 100 Euro eingestiegen ist oder zum Höchstkurs noch viel weiter oben und abgewartet hat, der hatte ein sehr, sehr böses Erwachen.
Ja, das kann man so sagen. Und das kann halt immer wieder passieren. Ja? Und deswegen sollte man auch tatsächlich so Verluste, also die sollte man jetzt nicht zu lange aussitzen. Ja? Wenn, es gibt keine goldene Regel, wo man jetzt aussteigt. Ja? Es gibt halt Aktien, die sind sehr volatil, die schwanken grundsätzlich mehr. Ja? Die können nochmal 20-30% schwanken. Aber dann gibt es halt Aktien, die schwanken in der Regel nicht so stark. Und wenn die plötzlich 20% einbrechen, dann würde ich mir schon mal überlegen, ob ich da jetzt erstmal sozusagen rausgehe. Ja, weil man muss als Investor ja so denken. Eigentlich im Grunde ja jeden Tag ist vielleicht übertrieben, aber zumindest so einmal pro Monat, dass man sich mal seine Werte anschaut und sagt, wo kann denn mein Geld jetzt am besten für mich arbeiten? Ja, und da kann es eben sein, dass man auf eigene Investments stößt, wo das nicht erfüllt ist. Ja, und man vielleicht das Geld lieber, also man hat vielleicht auch schon Alternativen und sagt, na Mist, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht genug Liquidität. Ja, also dann würde ich lieber, wenn ich sage, okay, diese Aktie ist aussichtsreicher, dann würde ich lieber sogar eine Aktie, die vor sich hin dümpelt oder eben, womit ich nicht zufrieden bin, auch verkaufen oder einen Teilverkauf. Man muss ja nicht mal gleich alles verkaufen und dann auch in die neue Aktie investieren. Also mein Fokus ist tatsächlich darauf, wo kann mein Geld sozusagen am besten für mich arbeiten? Und wenn man das so, wenn man dieses Vorgehen mal so verinnerlicht hat, dann fällt es einem auch mal leichter, Verluste zu realisieren. Weil wir Menschen tun uns schwer damit, weil Das hat auch psychologische Gründe. Ja, man muss sich eingestehen, einen Fehler gemacht zu haben, also einen vermeintlichen Fehler. Manchmal kann man ja auch nichts dafür, dass jetzt beim Corona-Crash konnte man jetzt nicht ahnen, dass viele Aktien halt 40% einbrechen. Ja. Aber dass man einfach dann trotzdem auch eine gewisse Konsequenz an den Tag legt und sagt, jetzt gehe ich hier einfach raus und realisiere den Verlust, aber ich schütze halt einen Großteil des Kapitals, wie du auch sagtest, das ist nämlich sehr wichtig, weil ohne Kapital können wir nicht investieren und auch nicht traden, was auch immer wir machen wollen.
Da hast du uns schon ziemlich viele Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man so auch starten kann in diesem Bereich. Wenn man das alles nochmal zusammenfasst oder nochmal den Podcast im Nachgang hier auf Tradingtreff hört, kann man das ja natürlich entsprechend mitschreiben. Aber hast du noch einen, so einen Burner-Tipp quasi, was ein Anfänger beachten sollte, wenn er mit Dividendeninvestments hier beginnt?
Also ich würde tatsächlich am Anfang darauf achten, dass man sozusagen so in Tranchen in den Markt geht. Und zwar hat das folgenden Grund. Rein rechnerisch oder rein von der Statistik her ist es sogar besser, sein Kapital komplett, also wenn man jetzt vielleicht auch Ersparnisse hat, diese komplett zu investieren. Wenn man an der Börse allerdings noch keine Erfahrung gesammelt hat und sich auch mit den Kursschwankungen noch nicht angefreundet hat, kann es einfach aus psychologischen Gründen sein, dass man dann Angst verspürt und dann einfach Aktien einfach mit Minus verkauft und dann letztendlich mit Verlust dort steht wieder. Ja, und wenn zum Beispiel jemand, ich habe halt auch Kunden, die haben dann 100.000 oder auch 500.000 und sagen, sie möchten das jetzt in Aktien investieren und die haben bisher keine Erfahrung damit gesammelt, da kann ich nicht sagen, pack die ganzen 500.000 jetzt in Aktien oder in einen Aktien-ETF. Und dann kommt vielleicht sowas, wenn es auch noch halb so schlimm ist wie Corona oder es kommt eine etwas deftige Korrektur. Ja, der Kunde oder die Kundin wird sich bei mir bedanken, wenn aus den 500.000 plötzlich nur noch 350 sind vorübergehend. Ja, und sie damit noch nicht umgehen kann, weil sie einfach das noch nicht gelernt hat, dass sie und auch nicht weiß, auch innerlich, dass sie jetzt sozusagen dass es wahrscheinlich wieder in Ordnung kommt, wenn man auch andere Fehler vermeidet, wenn man breit gestreut an den Markt geht. Ja, und deswegen ist tatsächlich mein Tipp auch, wenn das einige andere sehen, das weiß ich auch, dass man doch gestaffelt in den Markt geht. Ja, dass man vielleicht so eine größere Summe auch vielleicht auf 2 Jahre streckt und dann halt immer auch in regelmäßigen Abständen dort investiert. So kann man sich langsam dann an die Schwankungen gewöhnen, die halt immer da sind. Ja, und weiß auch, dass der Markt dann letztendlich insgesamt auch ansteigt.
Und sich dann langfristig natürlich auch einen passiven Geldfluss selber hier schaffen und vielleicht dann ähnlich wie du mit 50 einfach das Leben ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Ja, das ist natürlich dann das Ziel oder es ist ja auch schon gut, wenn man nur einen Teil des Weges geht. Ja, also selbst wenn zum Beispiel wenn die Erträge, wenn die Investments einem zum Beispiel die Miete bezahlen oder vielleicht auch den nächsten Urlaub, ist ja auch schon was gewonnen. Mhm. Ja, also das sozusagen, man muss ja nicht gleich, wenn man vielleicht klein anfängt, sofort den großen Berg vor der Brust haben und sagen, puh, das schaffe ich eh nicht, das ist so weit weg. Mhm. Ja, man kann ja auch mit kleinen Zielen auch erstmal anfangen. Man sagt, erstmal eine Tankrechnung vielleicht, dann irgendwann vielleicht zwei, drei Einkäufe im Monat, dann die Miete und so weiter. So kann man sich halt weiter hochsteigern.
Das stimmt. Das wäre dann die letzte Tankrechnung, denn als Frugalist, wie wir gelernt haben, hat man ja ein Fahrrad. Aber den Scherz wollte ich noch bringen am Ende. Es war sehr, sehr aufschlussreich, was du mir hier wieder dargeboten hast. Und ich denke, in das Thema Dividenden, da ist natürlich viele auf Trading-Treff interessiert. Welche Werte hier in deinem Fokus stehen, können wir im Laufe des Jahres 2021 hier auch nochmal tiefer in die Materie einsteigen.
Genau, so ist, das wird auf jeden Fall passieren.
Ja, das würde mich freuen. In diesem Sinne erstmal ganz lieben Dank an dich und deine Zeit. Und für dieses Podcast werde ich mir auch noch ein paar Notizen machen und würde mich im Namen aller Protagonisten im Hintergrund und Redakteure auf der Seite freuen, wenn natürlich hier entsprechende Bewertungen gegeben werden auf den Plattformen Apple, Podigee, Deezer, wo wir abzuhören sind und natürlich auch auf weitere Folgen hier geachtet wird. In diesem Sinne bleibt alle schön gesund und ganz lieben Dank an dich, Lars, und bis bald an alle Zuhörer.
Vielen Dank.